ich würde es immer jedem raten, in den Ort zu gehen, wo man einen schon kennt. Deshalb habe ich bewusst halt auch meinen Mädchennamen behalten, wegen Hülsmann, weil mein Vater die Praxis auch unter dem Namen Hülsmann hatte, dass sie mich auch alle wiedererkennen. Und ich würde es definitiv wieder so machen. Also auf jeden Fall braucht man jemanden, der einen mit Versicherungen und halt wirklich mit Finanzierung und allem hilft am Anfang in der Praxis, weil das halt einfach Sachen sind, die lernt man weder im Studium noch, wenn man in der Praxis ist, erzählt einem kein Chef, wie das mit den ganzen Sachen da funktioniert mit oder wissen es vielleicht auch gar nicht mehr mit Finanzierung und allem. Also das ist sehr, sehr wichtig.
Herzlich willkommen zu Dental Minds, dem Infopodcast für Zahnarztpraxis und Labor. Mit Marion Marschall und Karl-Heinz Schnieder. Die Fachredakteurin und der Fachanwalt diskutieren Themen und Trends für Praxis und Labor und verhelfen Ihnen zu mehr Durchblick im Dentalmarkt. Verlassen Sie sich drauf.
Hallo und herzlich willkommen zu unserem Podcast. Wir sind Marion Marschall
und Karl-Heinz Schnieder.
Und wir nehmen für Sie jeden Monat Themen und Trends unter die Lupe, die für Sie in der Zahnarztpraxis oder im Dentallabor wichtig sind oder auch werden könnten. In mehreren Sendungen unserer Podcast-Reihe haben wir uns nun schon mit dem Thema Praxisgründung beschäftigt. In der Folge 4, Praxisgründung geht nicht, gibt's nicht, berichtete der Praxisberater Thomas Kirches von seinen Erfahrungen zum Thema Praxisgründung. In der Folge 14, Struktur, Team, Nische, Praxiserfolg ist planbar, erzählte uns dann Zahnarzt Dr. Christian Zimmermann seine eigene Praxiserfolgsgeschichte. Und auch in der Folge 16 war mit dem Münsteraner Zahnarzt Dr. André Wöhner ein erfahrener Praxisinhaber zu Gast und berichtete über seine 30-jährige, sehr erfüllte, selbstständige Praxistätigkeit. Das Thema Praxisgründung ist und bleibt aktuell und ist für uns eine Herzensangelegenheit. Dem jüngsten KZBV-Jahrbuch aus 2024 ist zu entnehmen, dass die Zahl der selbstständigen Zahnärztinnen und Zahnärzte allerdings weiter kontinuierlich zurückgeht. 2024 wurde tatsächlich die Grenze von 44.000 bei den niedergelassenen Vertragszahnärztinnen und Zahnärzten unterschritten. Und die Zahl der angestellten tätigen Zahnärzte nimmt weiter zu. Zitat aus dem Jahrbuch: Wesentliche Gründe für den Anstieg der Zahl der angestellten Zahnärzte dürfte sein, dass einerseits Vertragszahnärzte aus der Selbstständigkeit in ein Angestelltenverhältnis gewechselt sind und andererseits Berufsanfänger in stärkerem Maße statt der Selbstständigkeit ein Angestelltenverhältnis bei Vertragszahnärzten gewählt haben. Und dieser Trend hält an. Wir sind, glaube ich, inzwischen bei mehr als 20.000 angestellten Zahnärztinnen und Zahnärzten.
Aus meiner eigenen Beraterpraxis weiß ich, dass viele junge und angehende Zahnärzte und Zahnärztinnen sehr unsicher, sehr zurückhaltend sind, was eine eigenverantwortliche, selbstständige Praxistätigkeit betrifft. Oftmals existieren tief sitzende Fehlvorstellungen vom Umfang des erforderlichen beruflichen Einsatzes. Viele gehen von einer Volltags- und am Wochenende und auch ansonsten in der Freizeit bedingten Tätigkeit aus. Die Unvereinbarkeit der Selbstständigkeit mit familiären Planungen bis hin zu einer finanziellen Überdehnung der eigenen Möglichkeiten. Schlussendlich sei eine Vereinbarkeit einer gewissen Work-Life-Balance mit den Anforderungen einer selbstständigen Praxistätigkeit unmöglich. Um hier ein wenig aufzuräumen mit den bestehenden Fehlvorstellungen und um ein wenig Licht in die tatsächlichen Anforderungen an eine freiberufliche Berufsausübung zu bringen, haben wir uns heute eine Zahnärztin eingeladen, die in einer Buchveröffentlichung den Satz geprägt hat: Witzig ist eigentlich, dass ich ursprünglich mal gedacht habe, erstens, niemals eine Neugründung und zweitens, niemals alleine. Und genau das habe ich dann gemacht. Herzlich willkommen, Frau Dr. Nathalie Hülsmann.
Danke, dass ich dabei sein darf.
Ja, sehr gerne. Liebe Frau Hülsmann, wir kennen uns aus unserem gemeinsamen Buchprojekt, dem Buch Apollonia, ein Praxis-Unterstützungsbuch, wo wir Zahnärztinnen und Zahnärzte interviewt haben, um Anreize zu geben, dem Thema der Selbstständigkeit doch näher zu treten. Und da haben Sie auch uns unterstützt. Vielleicht mögen Sie sich unseren Hörerinnen und Hörern einmal ganz kurz vorstellen und vielleicht auch Ihren beruflichen Werdegang beschreiben.
Ja, sehr gerne. Also ich bin Nathalie Hülsmann-Petri und habe 2006 bis 2011 in Hannover studiert, da auch lange gearbeitet in einer Praxis und hatte das Glück, einen ganz, ganz tollen Chef zu haben, der mich da auch schon wirklich sehr selbstständig hat arbeiten lassen und wirklich viel von meinem Arbeitsweg geprägt hat, auch gerade in die Implantologie gebracht hat und mir sehr viel Tolles dabei gebracht. Und so, dass es für mich eigentlich schon früh klar war, dass selbstständige Arbeit macht mir Spaß und da möchte ich auch hin. Und nach den 5 Jahren, die dann aber in Hannover ja noch waren, hatte ich mich als Rheinländer natürlich wieder zurückgezogen ins Rheinland. Da wollte ich da nicht bleiben. Und da kam dann im Prinzip so auch mit einer Schlüsselerfahrung. Da war ich angestellt wieder im Rheinland. Und das war doch dann dieses klassische Angestelltensein. Also, dass man nicht selber entscheiden durfte. Und da war mir eigentlich klar, das möchtest du nicht so lange machen. Und im Prinzip seit 2017 habe ich jetzt meine eigene Praxis hier in Neuss. Und das macht auch sehr viel Spaß. Und war eine Zeit lang, hatte ich eine angestellte Ärztin noch mit in der Praxis, die jetzt aber ein Baby bekommt und deshalb aus der Praxis raus ist. Jetzt bin ich wieder alleine. Ja, aber auch das funktioniert. Und vielleicht kommt sie auch wieder oder nicht. Das weiß man nicht. Das steht noch in den Sternen.
Ja, nun ist es ja bei vielen jungen Zahnärzten und Zahnärzten so, dass es doch Vorbehalte gibt. Karl-Heinz Schiel hat es schon erwähnt, gegen so eine selbstständige Berufsausübung. Wie war das denn bei Ihnen? Hatten Sie von Anfang an den Wunsch, sich selbstständig zu machen? Und welche Ideen hatten Sie ursprünglich? Weil Sie ja gesagt haben, eigentlich wollte ich nie neu gründen. Wann haben Sie das erste Mal so richtig darüber nachgedacht, zu sagen, eigentlich würde ich gerne meine eigene Praxis haben?
Also eigentlich gab es für mich nie eine andere Wahl, außer die Selbstständigkeit. Also mit dem Beginn des Studiums war mir eigentlich klar, dass ich mich selbstständig machen möchte. In welcher Form auch immer, weil ich kenne es von meinem Vater. Mein Vater ist Orthopäde und hat selber eine eigene Praxis. Und deshalb war für mich da eigentlich das von Anfang an klar. Aber ja, ich hatte erst vor, das mit jemand zusammen zu machen. Erst sogar tatsächlich in Hannover wollte ich mit einer Studienkollegin zusammen mich selbstständig machen, weil wir uns da im Studium auch schon sehr gut verstanden haben und dachten, das passt. Gut, dadurch, dass es dann ortsgebunden gewesen wäre, Hannover, und ich wieder zurück ins Rheinland wollte, haben wir das halt aufgeschoben und dann nicht gemacht. Aber auch als ich hier ins Rheinland gekommen bin, dachte ich mir, das ist nicht ganz abgeschrieben mit der Selbstständigkeit. Und gut, hier kannte ich keinen Zahnarzt, keinen vom Studium, der jetzt sich mit mir zusammen hätte selbstständig machen können. Und insofern blieb es dann ja nur dabei, dass ich alleine machen müsste. Und gut, die Neugründung war auch sehr spontan. Das Gebäude, in dem ich jetzt hier bin, das wurde neu gebaut. Es ist direkt um die Ecke von da, wo ich groß geworden bin. Meine Eltern wohnen nur 5 Minuten entfernt. Und im Prinzip kannte ich halt schon viele Leute von hier, sodass ich dachte, kann ich mir einen guten Patientenstamm aufbauen. Und deshalb habe ich dann auch die Neugründung gewagt. Weil sonst hätte ich mich, glaube ich, nicht getraut, auf die grüne Wiese mich zu setzen und so aus dem Nichts quasi eine Praxis aufzubauen.
Werbung. Imagine. Stellen Sie sich vor, 4 Farben, 4 mm, alle Kavitäten, basierend auf natürlichen Zahnfarben. Ein Composite, das Sie intuitiv anwenden können. Die limitierten Starter-Kits waren blitzschnell vergriffen, aber Sie können Tetrick Plus dennoch testen. Registrieren Sie sich jetzt auf ivoklar.com und sichern Sie sich Ihre kostenlosen Testpacks.
Was ist denn aus Ihrer Studienkollegin geworden? Hat die inzwischen auch eine eigene Praxis?
Nee, tatsächlich nicht. Die ist angestellt geblieben.
Ja, das ist ja dann auch interessant.
Auch interessant, weil ich immer gedacht hätte, bei uns beiden, wenn mich einer gefragt hätte, wer von euch beiden macht sich selbstständig und wer von euch beiden bleibt angestellt, hätte ich immer gesagt, nein, sie macht sich selbstständig und ich bin eher diejenige, die dann angestellt bleibt. Aber es ist genau andersrum gekommen.
Was glauben Sie denn auch jetzt aus dem Rückblick und auch vielleicht mit Blick auf Kommilitoninnen und Kommilitonen, zu denen Sie noch Kontakt haben oder auch zu jüngeren Kolleginnen und Kollegen, was sind so die größten Hindernisse? Was hören Sie, wenn es heißt, ach nee, Selbstständigkeit mache ich dann doch nicht mit der Praxis? Oder bleibt man dann manchmal einfach im Angestelltenverhältnis hängen, weil man den Weg raus nicht findet? Oder gibt es tatsächlich welche, die sagen, nee, würde ich nie machen? Welche Erfahrung haben Sie gemacht? Was steht dem entgegen?
Ich glaube, das ist einfach diese Bequemlichkeit, also dieses, dass halt jeden Monat das Geld kommt. Das ist halt momentan generell so diese, was Sie ja vorhin auch schon ansprachen, diese Work-Life-Balance, was die Leute jetzt immer mehr in den Fokus sehen. Wobei ich mir manchmal schon denke, ob es nicht eine Life-Life-Balance ist, die sie anstreben, dass keiner mehr arbeiten möchte und auch was dafür tun möchte. Weil klar, natürlich möchte ich auch meine Freizeit haben, möchte auch meinem Hobby nachgehen, aber dafür muss ich halt auch entsprechend arbeiten. Und das finde ich halt das Schöne beim Selbstständigsein, man kann es sich selber einteilen. Also ich bin jetzt nicht angewiesen auf einen Chef, der mir jetzt sagt, so muss es laufen, an dem Tag kriegst du nicht frei oder da musst du jetzt bis 8 arbeiten. Und das finde ich eigentlich schön, aber ich glaube, dass genau davor die meisten Angst haben, dass sie ja dann durch die Praxis so eingeschränkt sind, dass sie so viel selber machen müssen und da die Verantwortung einfach nicht mehr tragen. Also ich glaube, dass das viel auch damit zu tun hat, dass sie diese Verantwortung nicht tragen wollen. Mhm. Und es einfach sehr, sehr bequem ist, angestellt zu sein. Also für mich nicht, aber für andere vielleicht schon.
Aber da gehört natürlich auf der anderen Seite auch eine gewisse Selbstdisziplin dazu, das sich selber so zu organisieren. Gibt es sowas wie ein persönliches Credo oder eine Überzeugung, wo Sie sagen, das ist, so sehe ich mich als selbstständige Zahnärztin, so arbeite ich mit den Möglichkeiten, die ich habe und das ist der Anspruch, den ich dann auch an mich habe und nicht zu sagen, okay, heute habe ich keine Lust und heute komme ich nicht?
Ja klar, also das muss man natürlich schon, also so ein bisschen Selbstdisziplin muss natürlich da sein, sonst funktioniert das Ganze nicht. Aber das hatte ich eigentlich schon immer. Also dadurch, dass ich halt meinen Leistungssport schon auch als Kind gemacht habe, da musste ich auch Schule und Leistungssport irgendwie untereinander unter einen Hut bringen, war ich eigentlich schon immer sehr zeitlich strukturiert und dass mir das jetzt nicht so schwer fiel. Also dieses Einteilen und auch wirklich mit Disziplin dran zu sein, fiel mir da eigentlich nie schwer.
Schaffen Sie es, sich abzugrenzen, sozusagen Dienst ist Dienst und Freizeit ist Freizeit oder geht die Praxis immer mit?
Nee, also das schaffe ich schon. Natürlich hat man natürlich auch die Nächte, die man mal wach liegt und denkt, um Gottes Willen, was hast du da gemacht? Und wenn dann so Steuern anstehen oder andere unschöne Themen, dann ist das natürlich immer klar, das nimmt man natürlich mit nach Hause. Aber eigentlich versuche ich es auch wirklich so zu trennen, dass ich hier in der Praxis alle Einträge mache, alles fertig mache und dann nach Hause gehe und auch wirklich nicht von zu Hause mich aufschalte, auf den Computer nochmal was gucke, sondern wirklich dann auch wirklich Freizeit zu haben. Also das versuche ich schon zu trennen. Natürlich ist es dann auch mal so, wenn was mal nicht funktioniert, muss man mal am Wochenende gucken und schauen, was da los ist oder mal was vorbereiten. Aber das hält sich in Grenzen. Also das ist wirklich überschaubar.
Also insofern ist die Idee, die manche Angestellte da im Kopf haben oder manche im Kopf haben, ohne überhaupt die Praxis schon mal gesehen zu haben, im Studium schon, dann auch nicht so, der entspricht nicht der Realität. Also
Nein.
man kann das ganz anders
Nein.
handeln.
Ja, ja, man kann es definitiv. Also es ist halt eine Planungssache.
Ihr Vater war oder ist noch Orthopäde. Hätte er sich gewünscht, dass Sie in den Bereich der Humanmedizin gehen, vielleicht sogar in die Orthopädie hinein? War das ein Wunsch, beziehungsweise war das mal bei Ihnen eine Überlegung, in diese Richtung zu gehen?
Das war tatsächlich eher mein Wunsch. Also ich wollte damals eigentlich erst Humanmedizin studieren, auch in die Orthopädie gehen, Sportmedizin. Mein Vater hat damals schon zu mir gesagt, nee, also Zahnmedizin würde viel besser zu dir passen. Wo ich dann gedacht habe, nee, bloß nicht im Mund von anderen Menschen rumfummeln, weil ich schon immer gerne fein gebastelt habe und so kleine Sachen gemacht habe. Und insofern hat er mir da schon so diesen Weg dann quasi gegeben, eher was anderes zu machen. Und das ist auch ganz gut so, weil jetzt heutzutage ist es ja so, in der Unfallchirurgie Orthopädie muss man Unfallchirurgie mitmachen und dann im Krankenhaus eine lange Zeit sein. Und das wären dann nochmal 5 bis 6 Jahre Assistenzzeit, die dazu gekommen wäre. Also insofern wäre ich definitiv nicht so schnell selbstständig gewesen, wie ich es jetzt hier in der Zahnmedizin gemacht habe.
Jetzt haben Sie sich ja entschieden, wieder ins Rheinland zurückzugehen, in den Heimatort sogar zurückzugehen, was ja so zweierlei beinhaltet. Einerseits ja auch die Chance, eine bestehende oder vorhandene Netzwerke zu nutzen oder wieder aufzuleben, aufleben zu lassen, sei es Schule oder sonst wo, wo man noch alte Connection hat, oder aus dem Sport heraus, das war ja bei Ihnen wahrscheinlich auch der Fall. Mhm. Und andererseits ist man natürlich auch im Heimatort, es ist Neuss keine Weltstadt, aber auch keine ganz kleine Stadt, ist man natürlich auch hier und da bekannt. Funktioniert das, heimatnah, sag ich mal, die Praxis zu führen? Oder wird man angesprochen in der Freizeit, auf der Straße? Frau Hülsmann, mir tut der Zahn weh und solche Dinge. Passiert das? Aber manche sagen ja, ich gehe bewusst nicht in meinen Heimatort, weil ich ja abends meine Ruhe haben will oder nicht angesprochen werden möchte. Andersrum wird der Schuh draus, Netzwerke sind vorhanden, können genutzt und ausgebaut werden, was ja bei Ihnen ja auch passiert ist, ne?
Definitiv. Also ich würde es immer jedem raten, in den Ort zu gehen, wo man einen schon kennt. Deshalb habe ich bewusst halt auch meinen Mädchennamen behalten, wegen Hülsmann, weil mein Vater die Praxis auch unter dem Namen Hülsmann hatte, dass sie mich auch alle wiedererkennen. Und ich würde es definitiv wieder so machen. Also das Netzwerk war so gut, dass es, klar, natürlich am Anfang rennen sie nicht einem die Bude ein, aber dann kommt wieder einer. Und gerade wenn sie dann Vertrauen zu einem haben und sagen, Mensch, kannst du doch mal drauf gucken, oder das bringt so viel. Also ich glaube, ohne das, dass ich durch den Sport so viele kenne, dass ich von der Schule die Leute noch kenne, dass das Netzwerk, dass die Leute gesagt haben, Mensch, ist das die Tochter von dem Dr. Hülsmann? Da kann man gut hingehen, der war schon gut. Wäre das nicht so gut angelaufen. Also das ist definitiv ein Riesenvorteil. Ja, natürlich wird man dann mal angesprochen, was ich jetzt persönlich nicht schlimm finde. Ich meine, ich kann ja auch nichts behandeln. Also wenn mich jetzt draußen einer fragt, dann kann ich sagen, ja, ich mache mal eben kurz. Es geht halt schlecht. Ja. Also außer ich dann sage, Mensch, ruf an, mach einen Termin. Weil wenn ich die Termine mache, werden meine Damen böse, weil ich dann immer Termine mache, wo es nicht passt. Deshalb sage ich mal, bitte anrufen und dann funktioniert das auch.
Die Standortfrage wird ja häufig immer wieder zu einem großen Thema gemacht, nach dem Motto, such dir den richtigen Standort aus, weil das ist entscheidend, da bist du die nächsten 20 Jahre, verwende viel Kraft und Geld, Berater, alles, was dazugehört, auch um diese Frage zu klären. Wie ist das denn bei Ihnen gelaufen?
So richtiger Klüngel war das. Also im Prinzip hatte ich noch gar nicht aktiv gesucht nach einer Praxis. Also ich habe mich schon mal so umgeguckt, aber jetzt gar nicht gezielt. Und meine Mutter hat eine Freundin besucht in der Stadt in einer Boutique und die meinte, Mensch, mein Mann, der baut da gerade oder ist gerade an so einem Gebäude mit dran, der macht da die Elektrik in dem Haus und ich glaube, da fehlt noch ein Zahnarzt, einen guten Zahnarzt in Reuschenberg könnten wir auch gebrauchen. Und meine Mutter so, ja, das wäre das. Dann habe ich nur eine WhatsApp von meiner Mutter bekommen mit dem Foto, Mensch, da wird das gebaut, die suchen noch. Ja, und dann habe ich erst gesagt, gerade diese Zweifel am Anfang, Neugründung und da ist ja noch gar nichts. Und dann habe ich aber trotzdem angerufen und dann, als es dann so ins Laufen kam, dachte ich, ja, doch, das ist der richtige Standort. Weil es ist halt sehr nah an Schulzentren dran. Also wir haben 3, 4 Schulen hier in die Ecke. Es liegt direkt an der Autobahn. Alle, die etwas weiter außerhalb wohnen, müssen an dieser Praxis vorbei, um auf die Autobahn zu kommen. Das heißt, es ist so für Feierabendverkehr eigentlich auch ganz gut. Wir haben einen Rewe-Markt direkt unten in der Praxis. Das heißt, dass die Leute dann eh einkaufen gehen und das auch sehen. Also von daher ist es schon, finde ich, ein super Standort.
Manchmal heißt der Berater eben auch Zufall, ne?
Ja, ist wirklich so. Mir hat tatsächlich sogar ein Berater abgeraten sogar von diesem Standort hier. Er meinte, und dann kam wieder dieses, ja, du als Frau, willst du dich wirklich alleine selbstständig machen und so? Und dann habe ich gesagt so, ja, will ich und fertig. Und das war einfach das Bauchgefühl, wo ich dann gesagt habe, ich habe da ein gutes Gefühl und hat sich ja zum Glück bewahrheitet.
Aber der Berater ist dann nicht mehr länger Ihr Berater
geblieben, oder? Nein, der ist nicht mein Berater geblieben.
Da ist jetzt dann auch mal die Frage, wenn man neu gründet, also keinen Patientenstamm und auch kein Team übernimmt, mit welchen Erwartungen sind Sie dann rangegangen? Wann sich das, da kommt ja immer die Frage, wann rechnet sich das? Also wann komme ich da auf den grünen Zweig? Wie haben Sie das für sich, sag ich mal, für sich selber so im Kopf geplant gehabt? So wird das aussehen, mit den und den Zeitläufen muss ich rechnen und was haben Ihnen andere dazu gesagt?
Also ehrlich gesagt bin ich da so ein bisschen, ja, nicht blauäugig, aber ich habe mir so gar keinen richtigen Plan gemacht. Bis da und da muss es jetzt so und so laufen und bis dahin muss ich das und das verdienen. Das habe ich mir irgendwie nie als Ziel gesetzt. Ich habe halt ganz am Anfang mir relativ wenig, also so wie das Gehalt, was ich vorher als angestellte Zahnärztin bekommen hatte, rausgenommen und gesagt, alles andere lege ich zur Seite, wenn Steuern, keine Ahnung, was irgendwie kommt, dass man das wenigstens da hat. Habe es halt am Anfang recht, recht klein gehalten und es lief aber dann relativ gut und schnell gut an. Also so nach, ich würde mal sagen, 3 Jahren war es halt wirklich schon doch recht, recht gut, dass ich mir dann auch schon einen Assistenzarzt genommen hatte mit in die Praxis.
Sie machen ja auch Implantologie, bei Frauen auch jetzt nicht so häufig. Zum Glück gibt es immer mehr, die es machen wollen, aber Sie haben ja von Anfang an, haben Sie schon gesagt, schon bei Ihrem damaligen Chef in Hannover in die Implantologie reinschnuppern dürfen und das auch machen dürfen. Wie haben Sie denn Ihr Team dafür zusammengekriegt? Das ist ja auch ein bisschen sportlicher, wenn man viel Chirurgie in der Praxis macht.
Ja, wobei, da müssen die alle einfach durch. Also da haben die keine Wahl. Also wer bei mir anfängt, der muss das mitmachen und wird dann geschult dementsprechend. Ja, also da gab es eigentlich jetzt noch nie Probleme. Also.
Wie kommen Sie mit Team klar? Weil man hört häufig ja viele jammern oder klagen und sagen, also Teamführung wäre für Sie das Schlimmste und das würde Sie so belasten, auch persönlich belasten. Wie bekommen Sie das im Griff? Sie haben ja, glaube ich, ein ganz gutes Team zusammen, ne?
Ist natürlich ein Thema, immer ein Thema, gerade auch Leute zu finden. Jetzt momentan könnten wir auch noch jemanden wieder so brauchen, finden aber auch nichts. Wir bekommen noch nicht mal Bewerbung rein, also Katastrophe. Am Anfang war es vor allem sehr schwer, weil gerade so ein Team aus dem Nichts rauszustampfen, also das fand ich schon wirklich schwer, weil so viele Charaktere zusammenkommen, man nicht weiß, passen die zusammen, wie kann man da ein Team draus machen? Also das hat am Anfang auch wirklich, wirklich lange gedauert, dass mal wieder einer gegangen ist, neu dazugekommen ist, Riesenunruhe war, bis man dann wirklich jetzt ein Team hat, was auch zusammen funktioniert. Und da habe ich Glück, dass ich gerade in Schlüsselpositionen sehr gute habe, in der Prophylaxe und an der Anmeldung. weil das, finde ich, ist so mit das Wichtigste, womit die Praxis steht. Und gut, das Zimmer, die habe ich auch immer in Anführungsstrichen unter Kontrolle, die sind ja immer bei mir und kann ich dann so ein bisschen führen. Und das funktioniert eigentlich dann ganz gut.
Haben Sie sich schon mal überlegt, sich Hilfe zu holen? Also, oder haben Sie einen Praxiscoach oder sowas schon mal in der Praxis gehabt oder haben Sie es bis jetzt alleine gemacht?
Hatte ich, aber die haben nichts gebracht.
Gut.
Also,
okay.
Das würde ich jetzt nicht unbedingt. Gut, da gibt es bestimmt auch gute, also bestimmt, aber das hat bei mir jetzt nicht unbedingt viel gebracht.
Auch eine wichtige Erfahrung.
Vielleicht noch mal einen Punkt, um das gleich noch mal klarzustellen, zu dem Thema Finanzierung. Sie sagten, gerade nach 3 Jahren hat es dann gepasst. Ich glaube, nach den ersten Monaten konnten Sie schon die ersten Entnahmen machen, ne?
Ja, natürlich.
Genau, dass das also nicht so bei unseren Hörerinnen und Hörern falsch ankommt.
Nein.
Mit dem Motto, ich muss 3 Jahre warten, um das erste. Nein, das ging früher.
Nein.
Aber Sie haben sich nach 3 Jahren schon so weit konsolidiert, dass man da schon an die nächsten Investments in Personal und so weiter denken konnte.
Genau.
Das ist doch mal ganz wichtig zu betonen.
Ne? Muss man auch dazu sagen, ich habe mir dann relativ schnell auch ein Zerreckgerät angeschafft, weil da habe ich über meinen Mann, der macht das sehr viel und der hat mich da so ein bisschen angelernt. Und da habe ich gesehen, das ist auch wirklich eine super Ergänzung, gerade zu der Implantologie, dass man es direkt versorgen kann, dass man auch kleine Kronen und Brücken selber machen kann und dass halt die Kosten, die sonst ins Labor gehen, sind ja immer 2/3 der Kosten gehen ans Labor, dass die einfach in der Praxis bleiben. Und ich glaube, durch diese Kombination Implantologie und Cerec habe ich die Praxis schon recht gut angeschoben. Natürlich war es erstmal eine Investition, das Cerec-Gerät, ja, aber das zahlt sich auch unheimlich schnell aus. Also das ist wirklich der Wahnsinn.
Werbung. Vom 25. bis 29. März trifft sich die Dentalbranche wieder zur internationalen Dentalshow in Köln. Quintessenz ist mit dabei. Mit tollen neuen Büchern und der neuen Quintessenz AI, die Sie am Stand testen können. Besuchen Sie uns auf der IDS in Halle 11.2, Stand S20, T21. Wir freuen uns auf Sie.
Jetzt heißt die Praxis ja nicht Frau Dr. Hülsmann, sondern die Praxis heißt Novesia Dent.
Genau.
Klären Sie uns auf, was ist denn Novesia? Und warum vor allen Dingen?
Warum? Also Novesia ist der alte römische Name von Neuss. Also okay. Neuss ist sehr traditionsbehaftet und hier in Neuss wird sehr dieses Brauchtum groß geschrieben, also Schützenfest und sonstiges. Und da gibt es halt auch ein Lied Novesia und deshalb ist das sehr bekannt. Und da wollte ich einfach den Neussern so zeigen, Mensch, wir sind hier verwurzelt, das ist hier wirklich Neuss. Und ich hatte das so ein bisschen von meinem damaligen Chef aus Hannover übernommen und weil er auch jemanden kannte, der so Marketing für Praxen machte. Und meinte, nimm nicht deinen Namen, weil dann bist du so dran gebunden an die Praxis. Mach lieber einen Firmennamen für die Praxis, sodass du, wenn du später mehr Ärzte mit dazu nimmst, dass es dann nicht heißt, ja, wir wollen aber noch zu Frau Dr. Hülsmann. Wir wollen aber nicht zu dem anderen Arzt. Und das funktioniert eigentlich ganz gut. Also klar, natürlich wissen alle, dass ich da bin. Und aber auch als ich angestellte Ärzte mit dabei war, war es jetzt nie so ein Thema, wir wollen aber nur zu der Chefin, wir wollen nicht zu der anderen gehen. Das funktioniert. Wir konnten uns sogar teilweise nicht auseinanderhalten, obwohl die eine rothaarig, die andere blond war, aber gut. Ist dann halt so.
Und damit eine Marke kreiert, ne?
Ja,
also
genau.
Das kann man ja schon auch durchaus als Tipp mit auf die Reise derjenigen geben, die sich mit dem Gedanken tragen. Löst das von deinem Namen, mach eine Marke. Wenn, dahinter können sich fast alle versammeln, auch die den Namen nicht tragen. Ne?
Genau, genau.
Sehr, sehr interessante und schlaue Überlegung, wie ich meine.
Nee, da bin ich auch wirklich, wie gesagt, meinem ehemaligen Chef sehr dankbar, dass der so wertvolle Tipps mir gegeben hat, mich auch auf alle Fortbildungen mitgeschleppt hat. Alles, was irgendwie war, also da konnte man echt viel, viel mitnehmen.
Jetzt hört man ja Land auf, Land ab immer wieder, eine große Blockade sei die Administration in der Verwaltung, sei der Umgang mit Kammer und KZV, die einem möglicherweise unmittelbar nach Niederlassung sofort beehren mit einem Prüfantrag der Wirtschaftlichkeitsprüfung oder. Wie war das bei Ihnen?
Da habe ich ehrlich gesagt sehr viel Glück gehabt. Also da war jetzt wirklich nicht viel. Also da muss ich sagen, ist die KZV Rheinland sehr, sehr human. Und natürlich hat man viel Administration, man muss gucken, aber das hat man, glaube ich, in jedem Job. Also das ist fällt ja nirgendwo weg. Und nee, also da gab es keine großen Probleme.
Wie viel Prozent Ihrer Arbeitszeit ist Verwaltung? Was würden Sie so sagen?
Na, von Prozenten. Also ich mache es immer abends nochmal so eine Stunde nach der Praxis. Und halt gut, Mittagspausen habe ich halt nicht. Ich bin dann eher so, dass ich dann durcharbeite und da dann immer so zwischendurch etwas mache. Also es ist gar nicht so, dass ich jetzt wirklich mich gezielt hinsetze. Ich mache jetzt Verwaltung und das sind jetzt immer 4 Stunden pro Woche. Also es ist auch immer unterschiedlich.
Also auf jeden Fall nicht so überbordend.
Nein, gar nicht.
Dass man sagen würde, das ist ein Grund, das hält mich davon ab, das möchte ich nicht.
Nein, gar nicht, gar nicht.
Ja, aber da war ja vielleicht auch der Vorteil, dass Sie wirklich neu angefangen haben und Ihr eigenes System etablieren konnten, weil Sie haben ja auch andere Praxen kennengelernt und sicherlich auch gesehen, so würde ich es nicht machen oder das ist vielleicht ein ganz guter Ansatz, ne, dass man wirklich sagen kann, ich setze es so auf, wie ich es mir vorgestellt habe, wie ich meine Arbeit strukturieren möchte. Ne?
Definitiv.
Jetzt haben Sie ja gesagt, Sie hatten eine Assistentin in der Praxis oder eine angestellte Zahnärztin, die jetzt Mama wird und vielleicht auch wieder zurückkommt. Würden Sie denn grundsätzlich gerne mit einem Partner oder einer Partnerin in der Praxis arbeiten oder sagen Sie, ja, wenn es passt, ist schön, aber ich kann auch gut alleine?
Ja, eher das. Also ich habe so gemerkt, dass ich schon das mag, wenn ich weiß, was bei den Patienten ist und dass ich so wirklich einen Überblick habe. Was ich ganz schlimm finde, wenn dann einer mal nicht da ist und dann so ein Patient so hin und her hoppt von Behandler zu Behandler, man da nicht wirklich drin ist und nicht die Vorgeschichte weiß. Und ich habe gemerkt, seitdem ich jetzt alleine bin, dass ich da doch irgendwie wieder mehr Spaß dabei habe und halt mehr Überblick auch habe über alles, was so läuft. Und das finde ich eigentlich ganz schön. Aber vielleicht bin ich da auch so ein kleiner Einzelgänger, was das angeht, oder auch so ein bisschen eigen, was das angeht, dass ich so haben möchte, wie es bei mir läuft. Und klar, sage ich jetzt nie. Also wer weiß, wenn das irgendwann mal passt, dass man dann nochmal einen mit reinnimmt. Aber ich würde es, wenn, immer erstmal über die Angestellten Seite machen und dann erst später, wenn man sieht, dass es funktioniert, damit einsteigen. Weil ich glaube, so eine Partnerschaft in der Praxis ist noch schlimmer als eine Ehe. Also da verbringt man ja doch noch viel mehr Zeit zusammen. Mhm. Und das sollte man sich gut überlegen.
Ja, einer der Berater hat mal gemeint, das wäre wie, wenn man jemanden in seine WG einziehen lässt oder wie eine WG zu gründen mit jemandem, den man noch gar nicht kennt.
Ja.
Ist auch schwierig. Aber Sie haben sich auch selbst alleine selbstständig gemacht, denn Ihr Mann hat ja eine eigene Praxis.
Mhm, genau. Ne?
Das war nicht, gab es die Überlegung, da mal zusammenzugehen oder haben Sie immer gesagt, nö, ich möchte lieber mein eigenes Ding machen?
Er hatte ja schon seine Praxis und im Prinzip, wir hatten uns damals kennengelernt, als ich gerade in der Planung für diese Praxis war. Und da habe ich dann gesagt, nee, also das Risiko gehe ich jetzt nicht ein, wenn wir uns gerade kennenlernen, mit in die Praxis bei ihm reinzugehen. Und das war da eigentlich nie eine Debatte. Es war mal, stand mal zur Debatte, ob er dann eventuell hier mit reingeht. Aber ich glaube, auch da ist es besser für unsere Ehe, wenn wir das getrennt lassen, dass wir da nicht zu eng aneinander zusammenarbeiten, weil er halt auch einfach zu lange alleine in der Praxis ist, natürlich sein eigenes Konzept hat. Dann habe ich ihm jetzt mein eigenes Konzept aufgebaut und ich glaube, das zusammenzuführen sehr schwierig ist. Also wenn man das vielleicht von Anfang an zusammen macht, kann das funktionieren. Aber ich glaube, wenn man schon einmal so seinen Stiefel gefahren hat, schwierig.
Ich glaube auch, dass das viele Vorteile hat. Ich stelle mir gerade vor, meine Frau wäre mit in unsere Kanzlei. Die würde mir oft den Hörer aus der Hand nehmen und sagen, mein Mann meint Folgendes.
So. Genau sowas. Also das ist halt einfach.
Also von daher gesehen, hat das große Vorteile, wenn man wirklich dann jeder aus seinem eigenen Bereich hat. Stichwort Berater fiel ja gerade. Sie haben mit Beratern ja auch Erfahrung gemacht. Der erste Berater, den Sie kennengelernt haben, das war der, glaube ich, wenn ich mich richtig erinnere, der auch schon Ihren Vater beraten hat,
genau,
der aus einer anderen Generationswelt möglicherweise auch noch kam. Welche Berater meinen Sie denn, was würden wir denn den jungen Zahnärzten sagen? Welche Berater sind notwendig, welche vielleicht weniger oder wie waren da Ihre Erfahrungen?
Also auf jeden Fall braucht man jemanden, der einen mit Versicherungen und halt wirklich mit Finanzierung und allem hilft am Anfang in der Praxis, weil das halt einfach Sachen sind, die lernt man weder im Studium noch, wenn man in der Praxis ist, erzählt einem kein Chef, wie das mit den ganzen Sachen da funktioniert mit oder wissen es vielleicht auch gar nicht mehr mit Finanzierung und allem. Also das ist sehr, sehr wichtig. Da hatte ich auch wirklich einen ganz, ganz tollen Berater zum Schluss. Und also das braucht man definitiv, weil sonst ist das einfach zu viel, wo man sich reinfuchsen muss, um da überhaupt zu wissen, was man jetzt macht und wie man es macht. Und das war auch wirklich toll, weil so eine, nicht ein Mann, das ist ja schon eine größere Kanzlei, glaube ich, die mehrere Leute haben, aber die alles abdecken mit, kennen auch wieder Leute, die dann für Marketing, die dann für auch Personalfindung oder Beratung und das ist wirklich, das macht schon Sinn. Also das sollte man auf jeden Fall machen.
Da höre ich auch raus, dass man relativ früh anfangen soll, auch nicht alles selbst zu machen und auch nicht zu glauben, man könne alles selbst, eine Personalanzeige und das ganze Thema, sondern da wirklich auch zu delegieren. Ne?
Das ist Ja.
glaube ich, auch der richtige Ansatz, um sich im Zentralen doch um die Behandlungstätigkeit zu kümmern. Braucht man jemanden, der einmal der Verwaltung unterstützt, der möglicherweise auch Forderungsmanagement macht und all diese Dinge, die dazugehören, damit eben der Kern übrig bleibt an Behandlung und natürlich Administration. Dafür muss man nun selber sich verantwortlich zeichnen. Aber das ist bei Ihnen auch genauso gelaufen, ne?
Ja, was für bei uns jetzt auch noch anders ist als vielleicht bei anderen Praxen, wir haben gar nicht die Abrechnungsdame bei uns im Haus sitzen, sondern wir haben eine externe Abrechnungsgesellschaft, am Anfang aus der Not entstanden, weil wir keinen hatten, der die Abrechnung macht. Mittlerweile bin ich eigentlich sehr froh, die sie zu haben, weil sie halt auch mehrere Praxen sieht und es ist nicht so dieses Eingefahrene, dass sie dann nur unsere Praxis sieht und ach, so haben wir das ja schon immer gemacht, sondern die sind immer auf dem neuesten Stand, wissen, wie es geht, sehen auch mal über den Tellerrand, wie es in anderen Praxen läuft, und wissen eigentlich immer unheimlich viel Bescheid. Also das finde ich persönlich auch sehr, sehr wichtig. Gerade auch dann in den Kommunikationen mit den Versicherungen, wenn was abgelehnt wird oder was begründet werden muss, da sind die einfach unheimlich fix drin. Also das lohnt sich wirklich.
Ja, auch ein guter Hinweis, dass man sich da nicht zwingend, wenn man das Personal nun mal nicht findet, und Sie haben ja schon gesagt, dass das im Augenblick auch schwierig ist, dass man sich da umschaut, welche Hilfsangebote einem sich da auftun. Und wie handhaben Sie es denn mit Fortbildung? Das ist ja immer so eine Frage in der Praxis selber. Wie viel Zeit haben Sie noch gehabt, als Sie in die Praxis neu eingestiegen sind, sozusagen Ihre eigene Existenz aufgebaut haben, Fortbildung zu nutzen? Wie gehen Sie damit um, wenn Ihr Team kommt und sagt, Chefin, wir hätten gerne oder wir würden gerne was machen? Wie handhaben Sie das?
Also ich bin immer froh, wenn einer ankommt und eine Fortbildung haben möchte. Meistens muss ich sie mal drängen und sagen, hier, Mensch, mach doch mal. Also ja klar, manchmal findet man die Zeit. Fortbildungen sind ja meistens mittwochs nachmittags und am Wochenende. Also das ist ja eigentlich sehr entspannt und machbar. Und klar, dann sucht man sich die raus, wie es irgendwie passt. Und ich handhabe es halt bei meinen Angestellten so, dass ich sage, wenn es Fortbildungen sind, die ich auch wirklich sinnvoll finde, dann finanziere ich das auch. Also das ist im Prinzip von mir dann oder von der Praxis getragen wird. Und ja, also das funktioniert eigentlich gut.
Wenn Sie jetzt zurückblicken, Sie haben jetzt, glaube ich, 6 Jahre in eigener Praxis, ne? Im sechsten
Sind
Jahr.
dieses Jahr sogar 8.
Acht
Ja.
schon, habe ich nicht ganz im Kopf. 8 Jahre. Wenn Sie jetzt zurückblicken, würden Sie sich wieder für diesen Weg entscheiden?
Ja,
Also,
definitiv. Ja, also da gäbe es gar keinen anderen Weg. Also ich finde, man hat trotz der Verantwortung und trotz auch den Pflichten, die man hat, einfach viel mehr Freiheiten. Also man kann sich ja wirklich selber einteilen und auch mal sagen, jetzt zum Beispiel, donnerstags ist mein Tag, da fange ich erst um 10 in der Praxis an, arbeite dann bis 19:30 Uhr durch. Das könnte ich jetzt, wenn ich angestellt bin, nur sehr schwer durchbringen, dass ich sage, Mensch, ich möchte da jetzt um 10 anfangen. Wenn der Chef sagt, nö, dann ist halt nö. Oder gerade durch meinen Leistungssport, den ich noch nebenbei mache, wenn ich dann Turniere habe, die auch mal freitags sind, ja, dann nehme ich mir den Freitag frei. Also das sind halt Sachen, das muss ich dann nicht absprechen, sondern es wird dann gemacht. Klar muss ich dann an anderen Tagen nacharbeiten oder halt die Patienten dann auf andere Tage schieben. Aber das ist ja immer so, dass man dann die Arbeit wann anders machen muss. Aber ich bin halt einfach selbstbestimmt und ich bin nicht fremdbestimmt.
jetzt sitzen Sie in Neuss, das ist Speckgürtel Düsseldorf, dicht besiedelte Gegend, also auch viele Menschen, die da leben. Die Stadt ist allerdings jetzt nicht so riesig wie Düsseldorf zum Beispiel. Wie ist die Wettbewerbssituation für Sie? Können Sie, weil man oft hört, in den Städten und so weiter, wo viele ja dann hinberaten werden, gehen Sie in die Stadt oder so, wo es dann aber auch heißt, okay, wenn du jetzt hier mal einen Tag zu hast, aus irgendwelchen Gründen, dann sind die Patienten bei wem anders. Wie ist das für Sie mit der Wettbewerbssituation oder auch mit der kollegialen Zusammenarbeit mit den anderen Zahnärzten, MKG-Chirurgen, wie auch alles da, Kieferorthopäden?
Also es sind schon recht viele Zahnärzte hier in Neuss. Tatsächlich sogar auf der Straße, wo ich bin, sind noch zwei weitere. Und das Schwierige war, als ich gerade die Praxis gegründet hatte, ein halbes Jahr später hat sich einer hier auf der Straße nochmal niedergelassen. Und der auch hier in einem Nachbarort schon mal eine Praxis hatte, wo ich dann dachte, um Gottes Willen, wenn der jetzt da hier schon wieder hinkommt und schon älter ist und die Leute kennen ihn, dann hast du jetzt verloren. Da gehen sie jetzt alle dahin. Stimmt nicht, beide Praxen laufen. Die einen Patienten gehen lieber zu mir, die anderen lieber zu ihm. Wird vielleicht auch zwischendurch mal wechseln. Man hat ja immer so die Patienten, die so Praxenhopper sind. Und von Praxis zu Praxis springen. Ja, man muss halt irgendwie sein eigenes Konzept machen. Ich finde, man sich selber treu bleiben. Also das ist, glaube ich, das Wichtigste. Man findet immer die Patienten, die dann zu einem passen und die auch dann da bleiben. Klar kann ich jetzt keine 4 Wochen Urlaub machen und sagen, ich mache die Praxis jetzt zu. Das funktioniert halt nicht. Also da hätte ich auch Sorge, dass dann viele Patienten abwandern würden. Aber ich habe ja auch schon 2 Wochen Urlaub gemacht und dann war die Praxis zu und das funktioniert.
Herrlich, wie Sie das sagen. Ich habe ja auch schon mal 2 Wochen Urlaub gemacht. Also,
Ja, das ist.
da würden ja andere sagen, wie, mehr nicht? Also,
Ja.
aber das ist ja eine Riesenaufgabe, die bleibt uns ja, dass wir die junge Generation der Zahnmedizinerinnen und Zahnmediziner für dieses Thema begeistern können. Jetzt kommen Sie ja, oder andersrum formuliert, Sie haben ja eine genetische Vorbelastung. Ihr Vater war Otto oder ist Orthopäde, ich weiß nicht, ob er noch tätig ist.
Tatsächlich nicht mehr. Er macht nur noch Gutachten.
Die Familie Hülsmann kannte es eigentlich immer, dass Papa spät nach Hause kommt, dass er auch möglicherweise am Wochenende arbeitet. Das heißt, man hat es von vornherein im Blut mitgehabt, dass es sowas gibt und sich möglicherweise daran orientieren können. Das können ja viele nicht. Die haben ja eben nicht möglicherweise diese genetische Vorbelastung. Und jetzt sitzt die Frau Hülsmann auf meinem Stuhl und ist Beraterin. Und vor ihr sitzen so junge Zahnärztinnen und Zahnärzte und die fragen jetzt, Frau Hülsmann, was machen wir? Oder wie finde ich denn raus, ob ich geeignet bin für diese Selbstständigkeit? Ich weiß es gar nicht. Zu Hause, mein Papa war, meine Mama waren Angestellte und haben da gar, das kennen wir von zu Hause aus gar nicht, dieses Unternehmerische. Was sagen wir denen oder was sagen Sie denen?
Im Prinzip muss man selber für sich wissen, ob man jetzt wirklich immer dieses Fremdbestimmte haben möchte, dass ich einen Chef habe, der mir sagt, du machst jetzt das, du machst jetzt dies. Oder ob ich sage, ich Mensch, ich habe eigene Ideen, ich möchte die Ideen auch umsetzen. Und klar kann man auch mal Glück haben, einen Chef haben, der sagt, Mensch, ja, setz das um, mach das. Dann funktioniert es auch für die. Aber ich glaube, wenn man wirklich einfach Spaß an dem Beruf hat und eigene Ideen hat und dem Patienten da gerecht werden will, dann muss man sich eigentlich selbstständig machen. Also anders funktioniert das einfach nicht.
Ja, mach es mit Leidenschaft oder lass es, ne?
Genau. Also wenn ich morgens um 9 in die Praxis kommen möchte und um 5 nach Hause gehen möchte, den Stift fallen lassen möchte und mir auch keine Gedanken mehr darüber machen möchte, was irgendwie funktioniert, dann würde ich lieber angestellt bleiben. Aber ich weiß auch nicht, ob ich denjenigen dann anstellen würde. Das ist dann das Nächste.
Die andere Seite der Medaille,
Ja.
ja.
Und ich glaube auch die, die ganz unentschieden sind und so recht gar nicht weiterkommen, den kann man doch wahrscheinlich oder könnten wir doch gemeinsam empfehlen. Frag doch mal in deiner Familie, frag doch mal in deinem Bekanntenkreis, wie stuft ihr mich ein oder wie würdet
Ja.
ihr das sehen, um sich so ein bisschen auch Orientierungshilfe zu holen. Bis hin zum originellen Coaching, ja, bis sogar hin, dass man sagt, okay, ich lasse mich in dieser Frage mal wirklich mal coachen und damit ich rausfinde, ob das für mich ein Thema ist. Wie gesagt, ich erlebe das in der Beratungstätigkeit. Es sind viele Vorbehalte da. Man kann ja heute auch in Teilzeit selbstständig sein. Es geht ja. Möglicherweise dann nicht alleine, aber doch mit mehreren zusammen. Ich erlebe das in der Humanmedizin, dass ein frei werdender Sitz, und dort haben wir überwiegend die Sitze wegen Überversorgung gesperrt, dass ein frei werdender Sitz häufig durch zwei Ärzte oder meistens auch Ärztinnen besetzt wird. Sie teilen sich einfach die Freiberuflichkeit. Das gibt es heute, das alles. Und von daher gesehen sind die Möglichkeiten viel vielfältiger, als viele glauben. Und insofern sollte man sich dann da einfach mal auf den Weg machen und sich dann auch orientierende Unterstützung holen.
Es ist auch, man kann es ja auch, sage ich mal, man muss ja keine Riesenpraxis aufmachen. Man kann ja auch erstmal mit einer kleinen Praxis starten, dass das Finanzvolumen gar nicht so riesig ist. Dann kann man ja auch erstmal weniger arbeiten am Anfang und sich das dann eventuell später aufstocken. Das geht ja auch. Also man muss ja immer sehen, was halt die Ausgaben sind, was reinkommt. Und solange das funktioniert, kann man sich das ja einteilen, wie man will. Und das meine ich ja gerade mit diesem Selbstbestimmen. Man kann an so viel Stellschrauben, die man drehen kann und sagen kann, wie man das haben möchte, dass es auch für einen funktioniert. Und da ist man halt auch nicht an einen Vertrag gebunden, der dann sagt, du musst jetzt 40 Stunden die Woche arbeiten oder du musst jetzt das, du hast die und die Urlaubstage. Also das finde ich eher beängstigend, dieses so vorgeschrieben zu haben, was ich machen muss, als zu sagen, Mensch, ja, ich kann das frei wählen und habe halt alle Möglichkeiten. Ich kann auch sagen, ich kündige 2 Helferinnen, ich habe nur noch 2 Helferinnen und arbeite mit denen, habe im Endeffekt dann halt weniger Ausgaben und aber das Gleiche kommt unterm Strich raus. Also das ist halt so das Schöne an der ganzen Sache. Und gerade in der Zahnmedizin kann man die Termine ja super planen. Es sind ja kaum Patienten, die jetzt wirklich spontan reinkommen, sondern man hat die großen Termine, gerade bei Implantologie und CEREC, die man weit voraus planen kann und sich legen kann. Und das ist eigentlich, ich finde es ein sehr angenehmes Arbeiten.
Frau Hülsmann, Sie leben die Freiberuflichkeit, das spürt man, das hört man und schön auch, dass Sie Zeit gefunden haben, das auch, sag ich mal, einer breiteren Öffentlichkeit nochmal zu vermitteln, dass es sich lohnt, dass es auch Spaß macht, trotz der hier und da stressigen Belastung, gar keine Frage. Ich für meinen Teil habe eine Menge wieder mitgenommen und hoffe auch, dass unsere Hörerinnen und Hörer viele der Punkte auch aufnehmen können. Natürlich uneigennützig verweisen, wir machen auf unser gemeinsames Buchprojekt. Da haben wir ja nochmal etliche Tipps auch drin, wie man das machen kann. Aber ansonsten, ich da für meinen Teil darf mich ganz herzlich bedanken dafür, dass Sie da uns zur Verfügung gestanden haben und wünsche Ihnen für die nächste Zeit, für die nächsten Jahre alles Gute. Ich weiß noch aus Erinnerung heraus, dass Sie gesagt haben, naja, ich habe damals gefragt, wie ist das in 10, 15 Jahren? Da möchten Sie eine Praxis haben mit 2, 3 angestellten Zahnärztinnen möglicherweise, um auch etwas, möglicherweise noch andere Dinge nebenbei zu machen, und sei es Reitsport. Ne? Das ist, glaube ich, so die Überlegung.
Genau.
Ja, ich darf mich auch ganz herzlich bedanken und für die vielen Ideen und für den sehr ehrlichen Austausch. Das ist ja auch immer so eine Sache, da traut sich auch nicht jeder. Aber man merkt, dass Sie für Ihre eigene Praxis brennen und Ihr Leben sozusagen, Ihr Leben das für sich gefunden haben, wie Sie das gerne gestalten möchten. Das vermitteln Sie und das finde ich auch sehr, sehr schön. Auch die Idee der Freiheit, die daran steckt, freiberuflich tätig zu sein in einer eigenen Praxis. Also ganz herzlichen Dank und ich schließe mich meinem Vorredner an. Herzlichen Dank und viel Erfolg für alles, was Sie vorhaben und was passiert.
Dankeschön.
Das war Dental Minds, der Infopodcast für Zahnarztpraxis und Labor. Diesmal mit Frau Dr. Nathalie Hülsmann-Petri zu den Fragen einer selbstständigen zahnärztlichen Berufsausübung. Vielen Dank fürs Zuhören. Wir freuen uns, wenn Sie unseren Podcast bei Spotify oder bei Apple Podcast bewerten und wenn Sie ihn beim Dienst Ihrer Wahl abonnieren. Es gibt ihn jeden ersten Donnerstag im Monat mit einer neuen Folge. Und zwar überall, wo es Podcasts gibt. Wenn Sie Anmerkungen oder Fragen zu dieser Folge haben, dann schreiben Sie uns an podcast@quintessenz.de.
Und alle Links und Adressen zu mehr Informationen zu unserem Thema, auch zum Buch, finden Sie wie immer in unseren Shownotes. Vielen Dank fürs Zuhören und haben Sie den Mut, Ihre Träume und Pläne auch umzusetzen.
Das war Dental Minds, der Infopodcast für Zahnarztpraxis und Labor. Mit Marion Marschall und Karl-Heinz Schnieder. Ein Quintessenz Podcast.